Unsere Worte haben Wirkung. Sie können heilen, helfen, trösten, töten, vernichten, aufbauen, niedermachen, informieren, verletzen, stärken, schwächen, beeinflussen, überzeugen, manipulieren, austauschen. Unsere Worte haben Kraft. Worte verraten, was wir denken. Im Talmud heißt es dazu: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn sie werden dein Schicksal. Das sind ganz schön weitreichende Folgen. Worte verraten, was wir denken. Wir sprechen miteinander und das ist auch gut so. Wir nennen das Kommunizieren, was so viel bedeutet wie: Wir tauschen Gedanken, Gefühle, Informationen aus. Wir verständigen uns. Dem technischen Fortschritt sei Dank gibt es eine Vielfalt von Kommunikationsmöglichkeiten, auch über das Internet. Chats und Foren, soziale Netzwerke wie Facebook sind zahlreich. Gelegenheit zum Austauschen gibt es genug. Aber was reden wir eigentlich, wenn wir miteinander reden? Was reden wir, wenn wir miteinander übereinander reden? Glaubt man Umfragen und Statistiken, so stehen als Lieblingsthema an vorderster Stelle Jammern. Jammern über empfundene Ungerechtigkeiten. Und an zweiter Stelle die sogenannte üble Nachrede über andere. Geschwätz, Lästerungen, Banalitäten, Spott, Tratsch. In Epheser 4, Vers 29 steht dazu zu lesen: Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Sprich nie Böses von einem Menschen, wenn du es nicht gewiss weißt. Und wenn du es gewiss weißt, so frage dich: Warum erzähle ich es? Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Wie viel könnten wir von den Worten, die wir miteinander wechseln, hier in der Bethania-Gemeinde oder so im Leben ganz allgemein, streichen, um diesem Bibelvers gerecht zu werden? Dabei ist es nicht nur die Ausdruckslosigkeit und der Unsinn, die Nutzlosigkeit der Worte. Wie schon gesagt, Worte haben Kraft. Sie sind unsere virtuellen Hände, mit denen wir streicheln oder auch zuschlagen können. Sie können Menschen bloßstellen, verletzen und beleidigen. Wer da nicht genug eigene Ideen hat, im Internet findet man ganz, ganz viele Anregungen mit miesen Sprüchen für alle Lebenslagen. Müsst ihr mal gucken, müsst ihr mal googeln, es ist beeindruckend. Es zielt aber alles darauf ab, den Empfänger zu demütigen und herabzuwürdigen. Wo bleibt da das Erbauliche? Wem soll das dienen? In Matthäus 15, Vers 11 steht: Was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Eine kleine Geschichte von Sokrates. Ganz aufgeregt kam ein Mann zu Sokrates gerannt. Sokrates, ich muss dir etwas erzählen, dein Freund. Sokrates unterbrach ihn. Halt! Der Mann war überrascht. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe geschüttelt? Fragte Sokrates. Drei Siebe? Fragte der Mann verwundert. Richtig, drei Siebe. Lass uns prüfen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe geht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Ist es wahr, was du mir erzählen willst? Nein, ich habe es selber nur erzählt bekommen und... Na gut, aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das zweite Sieb ist das der Güte. Wenn es schon nicht wahr ist, was du mir erzählen möchtest, ist es wenigstens gut? Zögernd antwortete der Mann, nein, im Gegenteil. Dann unterbrach ihn Sokrates, lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden. Ist es wichtig und notwendig, es mir zu erzählen, was dich so aufgeregt sein lässt? Wichtig? Wichtig ist es nicht und notwendig auch nicht unbedingt. Also, mein Freund, lächelte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es lieber sein und belaste dich und mich nicht damit.
Jetzt wird es spannend. Also es war schon spannend, aber es wird jetzt weiter spannend bleiben, denn wir hatten uns ein Konstrukt überlegt, dass wir die Predigt in einer Form von Collage zusammenstellen wollen. Und das hat vorausgesetzt, dass wir, also das Thema war irgendwo festgelegt im weitesten Sinne, aber es war nicht so, dass wir jetzt abgesprochen haben, also wir haben diese Predigt nicht zusammen vorbereitet und insofern auch nicht abgesprochen, was sagt denn jetzt jeder? Und so könnte das natürlich sein, dass ich genau dasselbe wiederhole. Dachte ich mir, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt. Und ich glaube, dass das kontrapunktiert, was du gerade gesagt hast, was Dorothea gerade gesagt hat, sehr gut. Ich denke, ihr alle wisst, dass es dieses kleine Buch von Dietrich Bonhoeffer gibt mit dem Titel Gemeinsames Leben. Und Bonhoeffer schreibt in diesem Buch über gemeinschaftliches Leben. Und ich finde, das ist ziemlich extrem, was er dazu zu sagen hat. Und ich zitiere jetzt mal einiges kreuz und quer aus dem Buch, aber ihr werdet sehen, dass das hängt auch zusammen. Also das führt in eine Richtung. Und mal gucken, wie es euch dabei geht. Ob ihr euch an irgendeiner Stelle mit dem identifizieren könnt, euch dort wiederfinden könnt, was Bonhoeffer hier sagt. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns schon längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leibe zusammengeschlossen hat in Jesus Christus, darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Es geht in der christlichen Gemeinschaft mit dem Danken wie sonst im christlichen Leben. Nur, wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große. Wer an einer christlichen Gemeinschaft, in die er gestellt ist, irre wird und Anklage gegen sie erhebt, der prüfe sich zuerst, ob es nicht eben nur sein Wunschbild ist, das ihm hier von Gott zerschlagen wird. Und findet er es so, dann danke er Gott, der ihn in diese Not geführt hat. Wie es um unsere Gemeinschaft, wie es um unsere Heilung bestellt ist, das weiß allein Gott. Was uns schwach und gering erscheint, das kann bei Gott groß und herrlich sein. Je dankbarer wir täglich empfangen, was uns gegeben ist, desto gewisser und gleichmäßiger wird die Gemeinschaft von Tag zu Tag zunehmen und wachsen nach Gottes Wohlgefallen. Und so geht es immer weiter bei Bonhoeffer. Er findet, so meine ich, deutliche Worte, die aufreiben, die provozieren. Ja, was ist eigentlich mit unseren Wunschbildern? Mit unseren Wunschbildern von Gemeinde, mit unseren Wunschbildern, die wir einander gegenüber haben, die wir aufeinander projizieren, was wir von anderen gerne hätten, die es uns aber verweigern, die blöde Kuh, der Trottel oder was auch immer. Und entsprechen diese Wünsche, diese Wunschvorstellungen, die wir haben voneinander, entsprechen die dem, was Gott möchte, was Gott wirklich unter uns wachsen lassen möchte. Also ich kann mich jedenfalls mit allem hier sehr gut identifizieren, was Bonhoeffer kritisch anmerkt. Also ich habe Wunschbilder, wenn ich an die Gemeinde denke. Die Wunschbilder, die ich habe, haben bei mir zu tun mit Offenheit. Ich wünsche mir Offenheit in der Gemeinde. Ich wünsche mir Transparenz. Ich wünsche mir Leidenschaft. Und werde aber durch diese Wünsche, die ich habe, auch ganz schnell blind für das, was sich unter uns zeigt, was sichtbar wird bei dem einen, bei dem anderen. Und was auch durchaus, wenn auch langsam, aber doch unter uns zu wachsen beginnt. Vielleicht ist das ja durchaus eine lohnende Alternative, die Bonhoeffer uns hier vorstellt. Statt mich also zu beschweren, statt herumzumäkeln, statt frustriert zu sein, die anderen aufzugeben, dass ich stattdessen beginne zu danken. Wie verrückt ist das denn? Danke, Herr Jesus, dass du mich hierher geführt hast, zu den Menschen, die ich vor 2,5 Jahren noch gar nicht kannte und die ich vielleicht manches Mal zu langsam für mein Tempo, aber die ich nach und nach entdecken konnte und ein Stück kennenlernen durfte. Den einen mehr, den anderen weniger. Und ich versuche mir jetzt mal die Dynamik vorzustellen. Diese Dynamik, die entsteht, wenn ich euch mit dankbarer Haltung gegenübertrete. Danke, Herr Jesus, für Carsten. Danke, Herr Jesus, für Friedgard. Danke, Herr Jesus, für Elfriede. Danke, Herr Jesus, für Bettina. Danke, Herr Jesus, für Sebastian. Danke, Herr Jesus, für Uta. Danke, Herr Jesus, für Carola. Danke, Herr Jesus, für Roger. Danke, Herr Jesus, für Arne und so weiter. Und ich stelle mir gerade vor, wie sich diese Dankbarkeit, wie sich dieser Dank durch meine Enttäuschung hindurchzieht und diese Enttäuschungen brüchiger werden. An Kraft verlieren. Und langsam erlebe ich, wie sich meine psychische Haltung, Bonhoeffer spricht davon zwei Haltungen, da sage ich noch ganz kurz was zu. Ich merke, wenn ich diese Haltung der Dankbarkeit einnehme, wie sich meine psychische Haltung, die geprägt ist vom natürlichen Verlangen, von Bindung, von Macht, von Ehre, von Herrschaft, wie das abgelöst wird von, jetzt kommt die andere Haltung, einer geistlichen Haltung. Bonhoeffer bezeichnet diese psychische Haltung als seelische Liebe, als seelische Verbindung und die geistliche Haltung als geistliche Liebe. Und er stellt die beiden, und das ist extrem spannend, er stellt die beiden gegenüber und schreibt dazu, nochmal ein ganz kurzes Zitat, seelische Liebe liebt den anderen um seiner selbst willen. Geistliche Liebe liebt den anderen um Christi willen. Darum sucht seelische Liebe die unmittelbare Berührung mit dem anderen. Sie liebt ihn nicht in seiner Freiheit, sondern als den an sie gebundenen. Sie will mit allen Mitteln gewinnen, erobern, sie bedrängt den anderen, sie will unwiderstehlich sein, sie will herrschen, sie will den anderen beherrschen. Seelische Liebe, seelische Verbindung. Und jetzt das Gegenbild, die geistliche Liebe, aber kommt von Jesus Christus her, sie dient ihm allein, sie erkennt das wahre Bild des anderen, von Christus her. Es ist das Bild, das Jesus Christus geprägt hat und prägen will. Es ist das Bild, das Jesus in uns alle eingeschrieben hat. Dass dieses kostbare Seelchen eingeschlossen in unserem Körper, eingeschlossen in unserem Leben, das für uns steht, das uns ausmacht, unabhängig von allen möglichen Prägungen, die uns über kurze oder lange Lebensjahre in viele Haltungen hineinbringen, die mit dem, was Jesus in uns hineingelegt hat, einfach nichts zu tun haben.
Wort kann alles verändern. Eine Liebeserklärung kann ein Herz komplett umgestalten, das Verhalten total verändern. Ein gutes Wort durchbricht alle Dummheiten und alles leere Gerede. Es gibt dem, über den geredet wird, eine Chance. Ein gutes Wort sagt dem Menschen, dass er wertvoll ist, dass er geliebt wird von Gott und seinen Mitmenschen. Es lässt ihn wissen, dass man ihm zuhört, dass er wichtig ist. Es gibt ihm Raum, etwas zu erwidern. Eine christliche Gemeinschaft, wie wir hier als Bethania-Gemeinde oder zum Beispiel auch eine Familie, könnten so ein Ort der guten Worte sein. Eine gewaltfreie Zone, wo Gottes Liebeserklärung an die Menschen im Mittelpunkt steht. Ich habe das selbst im Zusammenleben und im Kommunizieren mit meinem jüngeren Bruder jetzt erlebt, der so ungefähr vor einem halben Jahr anfing, wenn wir telefonierten oder uns sahen, mich mit den Worten zu begrüßen: meine wertvolle, wertgeschätzte, großartige Schwester. Und zuerst fand ich das ganz fremd und dachte so, was will er denn jetzt von mir? Dann bin ich sogar dazu übergegangen, nicht ans Telefon zu gehen, weil ich dachte, ach, wenn ich es auf der Mailbox habe, dann kann ich es mir immer wieder anhören, wenn ich es mal brauche. Dass ich wertvoll bin und dass er mich wertschätzt. Das hat mich sehr verändert und auch die Beziehung zu meinem Bruder sehr verändert. Aber auch der Kollegenkreis, die Schulklasse, der Freundeskreis könnte durch uns auch ein Umfeld guter Worte werden. Auch wenn es leider leichter fällt, Schlechtes über den anderen zu sagen. Warum auch immer, Negatives geht uns schneller von den Lippen als das Gute gerade dort, wo die Sympathie für den anderen nicht ausreicht. Da müssen wir dann schon gut darauf achten, was wir sagen. In Matthäus 12, Vers 36 und 37 ist zu lesen: Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichtes von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Na super, dann ist ja alles klar. Also ich zumindest habe da dann relativ schlechte Karten. Wenn aber jeder selbst in der Hand hat, ob er ins Himmelreich darf, dann sollte sich die Qualität unserer Gespräche vielleicht doch nachhaltig ändern. Ja, super. Wieder so eine Situation. Wir entscheiden mit, was geschieht. Wir haben die Wahl. Das kann ganz gequält klingen, das kann aber auch ganz positiv klingen. Ja, super. Wir entscheiden mit, was geschieht. Wir haben die Wahl. Wir können gegenseitig gute Worte übereinander sagen. Worte, die heilen, helfen, trösten, aufbauen, wertschätzen, stärken. Ein Versuch lohnt sich. Wir werden viele Menschen erleben, die ganz positiv berührt sind und sich nach der Begegnung mit uns irgendwie besser fühlen. Gott hat es uns vorgemacht. Er sagt zu Jesus: Du bist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe.